Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wie jeden Montag darf ich euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg begrüßen. Heute ist Elisabeth Rogi, Pflegedirektorin und Prokuristin des Rudolfinerhaus bei Esther Matulitsch zu Gast und spricht unter anderem darüber, wie der Alltag einer Pflegedirektorin aussieht und was alles in dieses Aufgabengebiet fällt. Und wenn ihr keine Folge Pflegecast mehr verpassen wollt, dann folgt uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Elisabeth Rogi, Direktorin und Prokuristin des Rudolfinerhaus Privatklinik. Können Sie ganz kurz einmal Ihr Aufgabengebiet umreißen?
Also grundsätzlich bin ich verantwortlich für die gesamten Belange im Pflegebereich, wodurch natürlich durch die Veränderungen der heutigen Zeit ganz viel im Bereich Change Management liegt, Organisationsentwicklung. Und mir ist es ein besonderes Anliegen, in der Pflege weiterzuentwickeln und Innovationen vor allem auch voranzutreiben. Und die besondere Fürsorge, das achtsamen Beziehungssein, wir nennen das auch das Caring, dass wir das nicht nur unseren Patienten entgegenbringen, sondern dass das auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar wird. Und es freut mich dann immer besonders, wenn ich auch in der Praxis tätig bin. Also ich mache diese Begleittage, begleite meine Mitarbeiterinnen vor Ort und trete dann auch mit Patienten in Kontakt und die geben mir großartiges Feedback, einerseits über das neu gebaute Haus, aber auch vor allem über die Einzigartigkeit unserer Pflegepersonen. Und das ist wirklich, ja, das macht stolz und zeigt auch mir und meinen Führungskräften, dass wir uns am richtigen Weg befinden.
Das heißt, Sie als Pflegedirektorin gehen dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tageweise quasi im Dienst mit, begleiten Sie dort?
Genau, also das schaut so aus, dass ich mir 4 bis 5 Stunden einplane. Das weiß die Station vorher, das soll jetzt nicht Kontrolle sein, sondern soll wirklich auch auf Augenhöhe ablaufen, weil es mir wichtig ist, den Kontakt zu halten und vor allem auch die Anliegen der Mitarbeiterinnen zu erfahren und mit Patienten zu sprechen, mir Prozesse auch vor Ort anzuschauen, weil ich finde, wenn man im Büro sitzt, ja, sieht man nicht, wie es draußen in der Realität abläuft. Und ich finde, es ist wichtig, auch als Führungskraft, sich selbst einen Überblick zu verschaffen. Ja, man hört zwar Dinge, aber für mich ist es immer wichtig, mir das selbst anzuschauen, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. Und auch hier bei den Mitarbeitern Vertrauen aufzubauen, ganz essentiell für mich.
Das klingt enorm vielfältig. Was aus diesem Reigen ist Ihnen ein besonderes Herzensanliegen?
Also eine besondere Herzensangelegenheit ist sicher so diese Innovationsbereitschaft zu fördern. Wir im Rudolfinerhaus haben für uns so gewisse Merkmale der Pflege auch definiert. Das ist in erster Linie, dass wir auch den Nachwuchs fördern möchten, dass wir hier auch unsere Energie drauf richten. Das liegt so ein bisschen in der DNA des Hauses. Das Haus wurde von Billroth ursprünglich gegründet, Ende des 18. Jahrhunderts schon, und der war sehr fortschrittlich. Und es war ihm wichtig, hier auch für Krankenpflegepersonen eine qualifizierte Ausbildung einzurichten. Und das war so der Gründungsgedanke, den wir heute auch noch fortführen, diese Qualität in der Ausbildung. Wir haben einen hauseigenen Campus, der auch neu gebaut wurde. Wir haben einen irrsinnig schönen Blick über die Dächer des 19. Und diese Qualität in der Ausbildung, die Förderung des Nachwuchses, das ist unsere Zukunft, hier wirklich zu schauen, dass die auch in der Praxis gut begleitet werden durch unsere Praxisanleiterinnen, damit sie optimal auf den Berufsalltag vorbereitet sind. Und das andere ist auch die evidenzbasierte Pflege. Also dass wir nicht aufgrund unseres Erfahrungswissens, also nicht allein aufgrund unseres Erfahrungswissens handeln, sondern dass wir hier schauen, aktuelle Studienlage. Wir bei uns haben eben die Stabsstelle Pflege, die diese fachlichen Pflegestandards regelmäßig überprüft und aktuell hält und die aktuellen Studienergebnisse einfließen lässt. Und vor allem das auch in die Personalbesetzung mit einzubeziehen.
Und wenn Sie jetzt sagen, Studien, Evidenzbasierung, Innovation, habe ich jetzt schon zwei oder dreimal ausgehört, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, dafür steht das Rudolfinerhaus, das ist da was ganz Besonderes? Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können vielleicht?
Also ich glaube, da gibt es viele Dinge und darauf bin ich auch sehr stolz. Einerseits eben ist es auch die Personalbesetzung. Wir richten uns hier auch an der Studienlage, an der aktuellen und an der Nurse-to-Patient-Ratio, also die Anzahl der Patienten, für die eine Pflegeperson verantwortlich ist. Wir wissen, in Norwegen ist das 1:5, also eine Pflegeperson für 5 Patienten verantwortlich. Es gibt andere Länder wie Spanien, wo das 1:13 ist. Wir im Rudolfinerhaus handhaben das 1:6, also eine Pflegeperson für 6 Patienten verantwortlich. Das andere ist auch, dass wir natürlich wissen, dadurch auch das Outcome der Patienten positiv beeinflussen zu können, weil je höher diese Verhältniszahl ist, desto mehr oder desto häufiger treten unerwünschte Ereignisse ein, so wie die Stürze, die nosokomialen Infektionen oder auch nicht erkannte Frühsymptome. Und das kann natürlich auch zu Komplikationen führen. Aber auch auf die Mitarbeiter hat es einen positiven Einfluss, weil die weniger Unsicherheiten oder zumindest Unzufriedenheiten haben und auch hier evident ist, dass es zu geringeren Krankenstandsraten, geringerer Fluktuation führt und auch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass aus dem Beruf aussteigen. Und deswegen orientieren wir uns hier auf diese Verhältniszahl 1:6. Und das sind ausschließlich diplomierte Pflegepersonen am Patienten tätig, weil wir sagen, die qualitätsvolle Zeit ist die Zeit am Patienten. Das ist uns besonders wichtig.
Das heißt also, diese niedrige Rate attraktiviert den Pflegeberuf ganz konkret und hat natürlich auch noch die gute Folge, dass es weniger Komplikationen gibt, dass einfach die Pflege insgesamt qualitätsvoller stattfinden kann.
Genau. Und vor allem, ich glaube auch, es ist wichtig, auch auf den Skill- und Grade-Mix zu achten. Welche Kompetenzen braucht es wirklich oder wo braucht es wirklich diplomierte Pflegepersonen? Wir haben das auch eingeführt, dass wir das Hotelservice als Unterstützung haben, die eben das ganze Speisen- und Getränkenmanagement übernehmen, Abteilungshilfen, sodass sich wirklich die Pflegepersonen den Patienten widmen können. Und das schätzen unsere Patienten auch sehr. Und wir sehen das an dem Feedback, was wir zurückbekommen durch Patientenfragebögen, wo ganz klar erwähnt ist, dass sie erstmalig ins Rudolfinerhaus kommen aufgrund der Belegärzte, aber wiederkehren aufgrund der großartigen pflegerischen Versorgung. Und das ist, finde ich, auch großartig und finde, dass wir wirklich eine Arbeitsumgebung haben, wo wir auch Mitarbeiterinnen fördern können, entwickeln können, damit sie unterschiedliche Karrieremöglichkeiten einschlagen können.
Ich darf sagen, weil man es sieht, Sie sind sehr jung und sind in der Situation, dass Sie eine Privatklinik, eine große pflegerisch leiten und auch da die Funktion einer Prokuristin haben. Jetzt interessiert mich zweierlei. Erstens einmal würde mich eine kleine Zeitreise zurückerinnern, die bei Ihnen jetzt nicht so weit ist vielleicht, mit der Frage, was hat Sie überhaupt in den Pflegeberuf geführt? Und dann natürlich auch, wie hat das stattgefunden, dass Sie im relativ jung sich in dieser Situation, Position vorfinden?
Was hat mich in die Pflege geführt? Also für mich war es so nach der Matura klar, dass ich im Gesundheits- und Sozialbereich tätig sein möchte, weil das für mich persönlich immer ein sehr sinnerfüllter Beruf und eine sehr sinnerfüllte Branche auch ist und habe mich dann entschieden für den Pflegeberuf, weil Bekannte auch als Pflegepersonen tätig waren und die sehr viel Positives auch berichtet haben. Und weil es mir wichtig war, in meinem Team zu arbeiten und auch Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Jetzt einerseits fachliche Entwicklung, dadurch, dass man in unterschiedlichen Bereichen tätig sein kann. Ich war selbst Herz-Thorax-Chirurgie, Notfallambulanzen, interne Intensivstation. Also ich habe auch selbst viele Bereiche durchgemacht und habe hier sehr viel dazugelernt. Und auch durch den Weg dann in die Führung schon auch erkannt, wie viel Positives man selbst bewirken kann, auch als Führungskraft. Der Weg, weil Sie gefragt haben, ja, jung, ja, mit dem Vorteil habe ich manchmal zu kämpfen gehabt früher, ja, ich sage jetzt deswegen bewusst früher, weil ich mit 27 eigentlich, ja, meine erste Führungsposition inne hatte. Und damals war es so für mich gar nicht so greifbar. Ich habe gedacht, okay, ich versuche es. Ich war Stationsleitung auf der Onkologie, weil auch schon so ein bisschen das Vorurteil war, naja, als Stationsleitung muss man aber schon ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung haben. Es war ganz ein tolles Team dort. Habe auch als Stationsleitung irrsinnig gern gearbeitet und habe mich dann im Haus selbst auch weiterentwickeln können. Also ich bin dann stellvertretende Pflegedirektorin geworden, habe dann gewechselt, war Pflegedirektorin in Kärnten im Krankenhaus der Elisabethinen. Und der Weg nach Wien war dann auch wieder ein zufälliger, wo ich mir einfach gedacht habe, ja, es tun sich Chancen auf. Für mich war es immer wichtig, dass ich mir die Dinge selbst erarbeite und nie durch irgendjemand protegiert wurde, weil ich finde, es ist wichtig, dass man seine Leistung zeigen kann oder das zeigen kann, was man kann. Und dieses Führen mit Herz, ja, Mitarbeiterinnen begeistern können, sie unterstützen zu können und sie zu begleiten. Das fasziniert mich irrsinnig an der Führungsposition und diese Vielfältigkeit, Leadership, Personal, Organisationsentwicklung. Also da ist eine Riesenbreite und Riesenmöglichkeiten. Und für mich persönlich ist es immer wichtig, und war es immer wichtig, dass Führung kein Privileg ist, dass Führung nichts mit Macht zu tun hat, sondern ich sehe Führung als eine Art Dienstleistung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schlussendlich auch für unsere Patienten, weil das Arbeitsumfeld beeinflusst die Mitarbeiterinnen und unsere Patienten. Und wir wissen aus der Führungsforschung, dass die Führungskräfte einen massiven Einfluss haben auf die Mitarbeiterinnen. Und oftmals verlassen diese dann nicht nur das Unternehmen, sondern auch ihre Führungskräfte.
Gibt es Erlebnisse, die Sie vielleicht ganz besonders berührt haben, beeindruckt haben, entweder aus der Pflege oder aus dem großen Feld der Führung?
Also da gibt es viele Erlebnisse, an die ich mich nicht mehr alle erinnere. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die Zeit auf der Intensivstation, wir hatten damals auch eine 19-jährige junge Frau, die wir über 3 Monate auf der Intensivstation betreut haben, wo wir das komplette Intensivprogramm, alles was möglich war, wirklich zur Verfügung gestellt haben, und die ist echt an der Kippe gestanden. Und das war dann schon ein sehr berührendes Erlebnis, wie die Monate später dann uns auf der Intensivstation besuchen gekommen ist und voller Freude, voller Lebensfreude auch. Also das sind die Erlebnisse, die bleiben, aber natürlich auch andere Erlebnisse, an die ich mich erinnere auf der Onkologie, wo mir mal ein Patient erzählt hat, wissen Sie, ich weiß jetzt, ich sterbe, ja, es gibt für mich keine Therapie, und er hat mir dann gesagt, und eigentlich habe ich mein Leben nicht gelebt, ja, ich habe eine Arbeit gehabt, die habe ich nicht mögen, ich habe meine Freunde viel zu wenig getroffen, ich habe viel zu wenig auf mich geschaut, ich habe keine Reisen unternommen, also so schon auch diese Dinge, die zum Nachdenken anregen. Und auch wenn das tragisch ist, diese Erlebnisse, ich für mich persönlich habe da ganz viel mitgenommen. Und auch in der Führung, die tollen Erlebnisse in der Führung. Man glaubt immer nur, ja, die Führungskräfte hören nur das Negative oder es kommt natürlich eher, wenn es zu Problemen kommt, wo dann die Führungskräfte einschreiten müssen. Aber gerade vor kurzem zu meinem einjährigen Jubiläum von meinen Führungskräften ein großes, eingerahmtes, selbstgemachtes Foto geschenkt bekommen, wo sie sich alle so an den Händen halten, was eben diesen Zusammenhalt und diesen Rückhalt symbolisieren soll. Und das hat mich auch sehr berührt, muss ich wirklich sagen.
Das klingt so spannend, so auch so harmonisch und auch begeistert. Und wenn Sie jetzt einem jungen Menschen, der sich vielleicht für einen Pflegeberuf entweder schon entschieden hat oder so gerade dabei ist, wie würden Sie für einen Pflegeberuf werben?
Werben? Also ich glaube, es gibt ganz viele Facetten, die den Pflegebereich und den Pflegeberuf an sich großartig machen. Ich würde Ihnen mitgeben, dass Sie hier im Beruf viele Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass Sie ganz viel Sinnstiftendes leisten. Und ich würde Ihnen auch sagen, Sie sollen mutig sein, Sie sollen selbstbewusst sein, weil es ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Und diese Empathie, dass das auch ganz was Wichtiges ist, so in den Schuhen der anderen zu gehen, aber auch wieder es zu schaffen, aus den Schuhen herauszusteigen und sie nicht anzuziehen. Also dass auch Abgrenzung ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Beruf ausübt. Und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen ist auch was Schönes. Natürlich kommt es immer zu Spannungsfeldern, aber ich glaube, so diese Teamarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen, diese Kommunikation auf Augenhöhe, das würde ich Ihnen mitgeben, ja, dass jeder andere Perspektiven hat und dass man versucht, andere auch zu verstehen, ja. Dinge auszudiskutieren auf Augenhöhe, immer im Sinne der Patienten. Und ich würde Ihnen auch mitgeben, den jungen Kolleginnen viel mehr auch in Lösungen zu denken als in Problemen. Weil das stärkt auch und nur wenn wir für uns selbst gut sorgen, dann können wir auch für die uns anvertrauten Patienten gut sorgen und die Pflege gut durchführen.
Ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, den oft vielleicht Pflegende gerade einmal auch lernen müssen, dass man wirklich sagt, dieses Achten betrifft einen auch selber oder diese Fürsorge betrifft einen auch selbst.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich in allen Bereichen, auch als Führungskraft. Ja. Also wenn wir nicht gut auf uns selbst achten und uns selbst gut führen, dann können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht gut führen. Also dieser achtsame Umgang mit sich selbst. Und da geht es um Kleinigkeiten, regelmäßige Mittagspause, auch diese Arbeitsverdichtung und diese Komplexität, die erhöht sich ja. Ja. Und da wirklich zu schauen, dass die Mitarbeiterinnen und die Pflegenden die Freude am Beruf nicht verlieren, dass man ihnen Anerkennung, Wertschätzung entgegenbringt, dass man Strukturen schafft, wo sie das Arbeitspensum gut bewältigen können und eben ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Ich glaube, das ist das Um und Auf.
Und wenn man jetzt das große Stichwort Pflegenotstand hört, was meinen Sie, dass die Pflege da jetzt gerade besonders braucht?
Ich glaube, es ist wichtig, hier wirklich in erster Linie neue Strukturen anzudenken. Ich glaube, manchmal geht es natürlich immer um Gehalt. Ja, es ist der Pflegeberuf unterbezahlt. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt den Gehalt anpassen, das reicht nicht. Ja. Wir müssen uns die Strukturen anschauen. Wir müssen es schaffen, so wie es bei uns im Haus auch ist, ja, dass hier die Zeit für die Patienten wieder vorhanden ist, dass die Pflegepersonen die Zeit am Patienten verbringen können. Alles andere, die Tätigkeiten, die jetzt nicht eine diplomierte Pflegeperson machen muss, andere Berufsgruppen einzusetzen und hier wirklich zu schauen, wie wir auch die jungen zukünftigen Kolleginnen von Anfang an mit einbinden können. Also ich spreche auch immer mit unseren Studierenden und höre natürlich auch von anderen Bereichen, von anderen Häusern manchmal, dass sie sich hier nicht so willkommen fühlen. Ja, ich glaube, diese Kultur, diese Unternehmenskultur zu erzeugen, wo Wertschätzung und Vertrauen gelebt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich es wäre auch förderlich, ein einheitliches Gehaltssystem, ja, ein einheitlicher Kollektivvertrag, weil wir schon auch sehen, erstens einmal innerhalb der Bundesländer gibt es Unterschiede, öffentlicher Bereich, privater Bereich, aber auch unter den Bundesländern, ja, Österreich ist ja jetzt nicht so riesengroß, dass das nicht machbar wäre. Also das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Strukturen das Erste sind, was man verändern muss. Und man sieht das ja auch bei zahlreichen Studien, wieso steigen Pflegepersonen auch aus dem Beruf aus? Ja, das ist meistens Überlastung, weil es nicht schaffbar ist. Und ich verstehe es auch. Ich kann die bestausgebildetsten Pflegekräfte haben. Wenn eine Pflegekraft, eine diplomierte Pflegekraft dann für 14, 15 Patienten zuständig ist, dann wird es schwierig, hier auch die Versorgungsqualität, die Pflegequalität leisten zu können. Und das frustriert dann auch persönlich. Und wenn man so mit ehemaligen Pflegepersonen auch spricht und wie gesagt die Studien anschaut, dann sieht man, was sich ändern müsste. Eben diese Anerkennung, diese Wertschätzung, dieses Einbringen können auch in die Dienstplangestaltung, flexible Dienstzeitmodelle, Work-Life-Balance, ein großes Thema. Wir haben es zum Beispiel bei uns im Rudolfinerhaus, wir haben eine eigene Aushilfsliste, dass wenn jemand krank wird, dann nicht die bestehenden Mitarbeiterinnen noch zusätzlich Dienste machen müssen, sondern dass wir hier auf eine Aushilfsliste zugreifen können, damit da auch Familie und die Freizeitplanung ist natürlich auch wichtig für die Mitarbeiterinnen und verständlich.
Das heißt also auch sehr viel, dass die Rahmenbedingungen einfach so sein sollen, dass das, was am Pflegeberuf Freude macht, auch gelebt werden kann, wenn ich das jetzt richtig paraphrasiere. Mhm. Und dann halt auch strukturell noch das eine oder andere. Und also mir gefällt gerade diese Aushilfsliste gut, wenn man ja auch weiß, dass gerade dieses Einspringen, dieses Unvorhergesehene, was ist, was immer wieder auch moniert wird, zu Recht moniert wird, weil die Leute sagen, sie hätten gern die Freizeit, die geplant ist, dann auch wirklich um sie konsumieren zu können.
Genau.
Gibt es noch einen vielleicht abschließenden Zukunftswunsch für die Pflege, für ihren Bereich spezifisch?
Also ich glaube, mein Bereich, wir haben im Rudolfinerhaus, ist immer so unser Leuchtturm ganz präsent. Ich habe es gestern gerade bei der Besprechung mit den Stationsleiterinnen wieder aufgehängt, so diese Vision und diese Zukunftsplanung auch zu haben, dass wir auch als Führungskräfte hier positiv beeinflussen. Und für mich ist der Zukunft